Herzlich willkommen heute Abend beim Livestream aufgrund wichtiger Ereignisse in der Welt. Ja. Und da Krypto jetzt nicht mein Hauptgebiet ist, also meine Kernkompetenz ist, habe ich mir einen eingeladen, den der eine oder andere vielleicht schon kennt. Jemand mit Kernkompetenz Bitcoin, der hat sogar einen Plan B heute dabei. Ich sage herzlich willkommen an den Physiker, Krypto-Experten, KI-Experte, Dr. Alain Knorr. Hallo Alain.
Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung und auch hallo in die Runde.
Ja, ich freue mich ja, dass du meiner Einladung da folgst und wir haben ja extra jetzt uns den Abend heute vorgenommen, weil was passiert wahrscheinlich morgen?
Erklärst du ja, bitte mal den Zuschauern. Morgen am 10. Januar steht wahrscheinlich, also das ganze Internet spekuliert darüber, die Bitcoin-Spot-ETF-Zulassung durch die SEC. Das ist die amerikanische US-Börsenaufsicht. Und da fiebern die Leute schon oder die Krypto-Community seit Wochen und Tagen geht das hoch und runter bei Twitter, YouTube. Alle Influencer, Finfluencer und möchte gern Krypto-Experten, so wie ich, verfolgen das. Und ich dachte, um das alles mal, diesen Hype auf einen seriösen Boden zu bringen, will ich mit dem Thomas drüber sprechen.
Ja, aber du darfst nicht zu bescheiden sein, weil immerhin, wir reden ja schon seit einigen Jahren über das Thema und du ja schon viel länger sogar. Ja. Und du bist auch jemand, und kann man wirklich behaupten, du hast dich sehr tiefgehend damit beschäftigt. Man kann auch behaupten, du hast das auch verstanden, ja, was ja bei vielen vielleicht nicht so ganz der Fall ist. Und ich bekomme immer wieder diesen Vorwurf gemacht, wenn ich nicht ganz so euphorisch vielleicht bin, ja, der hat sich halt noch nicht lang genug damit beschäftigt, ne? Und das kann man jetzt dir zumindest nicht vorwerfen, ne?
Genau, das ist das gängige Narrativ. Wer Bitcoin nicht adaptiert, der ist noch zu doof, ne? Der braucht noch mehr Belehrung und Bekehrung. Aber auch das ist nur die halbe Seite der Medaille und der Wahrheit. Es ist so, Bitcoin, ich habe eben mal geschaut, wir haben vor 3 oder sogar 4 Jahren schon unseren ersten Talk dazu gehabt. Also 2020 ungefähr war das gewesen. Und in der Rückblende habe ich gesehen, es war nicht alles Quatsch, was ich da erzählt habe, und ich bin bereit, hier für wilde Prognosen jetzt mit Bezug auf morgen gleich mit dir zu teilen.
Genau. Kann man auch noch abrufen, unsere Talks zu dem Thema. War ja, glaube ich, einmal im Jahr war ja immer so das Thema auch gewesen mit dem Bitcoin. Ich war immer der Skeptiker, du vielleicht eher etwas optimistischer. So, und jetzt habe ich auch vielleicht nochmal jetzt ganz aktuell nochmal auf die Geschehnisse einzugehen, gerade vorhin auf Twitter oder X gerade eben noch gelesen. Offenbar ist das jetzt schon ziemlich offiziell. Und zwar, was ich gelesen habe, ist, wo ist denn jetzt hier? Ah ja, VanEck CEO, also der Chef von VanEck, das ist ja eine große Vorgesellschaft, bestätigt, dass der Bitcoin Spot ETF eben am Donnerstag, also übermorgen, gehandelt werden kann. Bedeutet, ja, der würde morgen zugelassen werden. Dann kann man das so verstehen.
Ja, würde ich so verstehen, aber auch das ist nicht für bare Münze zu nehmen. Das haben wir in der Vergangenheit oft gehabt, ne, dass dann gesagt wurde, genau dann passiert ein Marktereignis, und die Vergangenheit hat uns gezeigt, da wird auch ein bisschen Hype geschürt. Aber in der Tat muss man sagen, es verdichten sich die Anzeichen, dass es tatsächlich zu einer Zulassung kommen könnte. Ich sage immer noch könnte. Ich bin nicht ganz davon überzeugt. Die SEC kann nach wie vor sagen, okay, es muss nochmal ein Nachfolgeantrag eingereicht werden. Was ich natürlich hier sehe, ist, die SEC behandelt aktuell, ich glaube, bis zu 14 Anträge, also Zulassungsanträge für die Bitcoin-Spot-ETFs, damit auch eine gewisse Chancengleichheit besteht zwischen den großen Vermögensverwaltern. Also wir haben ja hier ARK21 Shares, ne? Wisdom, BlackRock, VanEck, Bitwise, um nur ein paar zu nennen. Und die wollen alle am Donnerstag oder spätestens am Freitag ihre Bitcoin-ETFs losschlagen, und deshalb ist davon auszugehen, wenn es eine Entscheidung gibt, dass diese Anträge gleichzeitig beschieden werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass alle gleichzeitig nochmal auf eine lange Bank geschoben, nicht eine ganz lange Bank, aber nochmal verschoben werden. Das werden wir morgen sehen.
Ja. Ja. Okay, aber es sieht fast danach aus, dass es jetzt so kommt. Und jetzt kommt ja die große Frage, wie reagiert jetzt der Bitcoin-Kurs darauf? Also, Alain, bitte, was ist deine Einschätzung, wie reagiert, wenn es wirklich offiziell ist, jetzt der Kurs? Vielleicht einen kleinen Abstecher in die Aktienwelt. Da ist oft so, wenn das, was man eigentlich schon erwartet, dann auch tatsächlich eintrifft, dann geht es eben nicht nach oben, sondern dann geht es nach unten, weil alles schon im Kurs drin ist, ne? Das muss man auch erstmal verstehen, dass das so die Marktlogik eigentlich ist.
Genau das, was du sagst, also sell the good news oder buy the rumors and sell the facts. Ne? Also kaufe die Gerüchte und verkaufe dann die Fakten, wenn sie eingetreten sind. Hier dann die positive Fakten, also sell the good news. Ich gehe auch davon aus, dass da schon einiges eingepreist wird, weil wenn jetzt der CEO von Van Eck schon fest davon ausgeht oder das so verlautbart, muss der in den letzten paar Wochen auch schon Signale bekommen haben, dass es gut aussieht. Und all das haben wir jetzt, wir sind ja in einer Bullenphase, also wir sind wirklich in einer signifikanten Anstiegsphase gewesen seit Dezember, wenn ich gerade den Kurs gucke, gestern Abend noch bis auf $47,000. Und ich könnte vorstellen, dass wir dann Rücksetzer haben, auch bei einer Zulassung, weil sell the good news, wir haben da gewisse Positionen, aber man muss auch dazu sagen, die großen Vermögensverwalter haben kein Interesse, dass wenn sie jetzt die Bitcoin-ETFs an den Markt bringen, direkt die Performance nach unten geht. Das wäre auch ein positives Signal. Deshalb, also es ist diesmal ein besonderes Ereignis, weil eben nicht nur die Krypto-Finfluencer aus YouTube das positiv sehen, sondern auch mitunter auch seriöse Leute, deren Interesse man durchaus auch positiv für den Bitcoin interpretieren darf. Ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir wissen gar nicht, was morgen passiert.
Hättest du auch gleich sagen können jetzt. Ne?
Ja, also. Das Narrativ, dass alle warten, ihre Milliarden über die Bitcoin-ETFs zu bringen,
ich weiß es nicht. Eins ist schon mal klar, also es ist durchaus so, viele liebäugeln mit sowas wie Bitcoin, aber trauen sich halt nicht über so komische Strukturen, wie es halt, was es aktuell gibt. Wir gehen ja noch kurz drauf ein, wie man aktuell rein investieren kann. Die würden halt lieber über so einen offiziellen, beaufsichtigten, seriösen Fonds oder einen ETF halt investieren. Das heißt, da wäre schon einiges an Kapital da, was jetzt halt da reinfließen könnte, was ja letztendlich dann dazu führen würde, dass der Bitcoin im Kurs auch dann steigt, ne? Wenn einfach diese Möglichkeit dann da ist. Weil die wenigsten, wirklich die allerwenigsten, machen diesen Stress mit hier Cold Wallet und ich schreibe mal das alles auf und vergrab's im Garten irgendwo. Ne? Das ist ja das, was so der Bitcoin-Maximalist wahrscheinlich am besten finden würde, ne? Wenn er dann praktisch so das ganz klassisch halt Own Your Key oder Not your key, not your coins. Also du schreibst dir diese ganzen Zahlen halt auf und sicherst die irgendwo im Tresor. Das wäre ja eigentlich die optimale Verwahrung, ne, von Bitcoin.
Ja, das ist das Grundnarrativ von Bitcoin, ne? Als Antithese zu dem klassischen Finanzsystem, dass man, Stichwort be your own bank, dass du deine eigene Bank bist, ne, dass du der Herr über deine Bitcoins bist und nicht abhängig von irgendeinem Finanzinstitut. Das geht einher mit einer großen Verantwortung, weil wenn man dann seine Keys vergessen hat oder verloren hat, gibt es niemanden, den man anrufen kann, um Passwort vergessen Funktion auszulösen. Ja. Das ist das Riesenproblem. Und hier bieten die ETFs eine Riesenchance für genau diese Anleger, die sagen, ich will bei Bitcoin dabei sein. Und vielleicht müssen wir noch erklären, hier geht es ja um Bitcoin-Spot-ETFs. Spot-ETF ist ja was anderes wie die Future-ETFs, sondern der Spot-ETF, der bildet ja den Markt in Echtzeit ab und wird dann hinterlegt mit Bitcoin. Also die Vermögensverwalter kaufen in demselben Volumen dann auch Bitcoin, wie die ETFs auch ausgegeben werden. Das ist was ganz anderes wie bei Future-ETFs.
Okay, ja, okay, das ist schon mal eine wichtige Anmerkung von dir.
Genau.
Wie sieht's aus? Könnt ihr mich nicht hören? Ich habe jetzt nämlich gerade die Meldung gelesen vom James, dass er nichts hört. Das wäre natürlich blöde, ne? Weil so Lippenlesen ist auch nicht so einfach. Und bei den Fachbegriffen, die hier herumschwirren bei uns. Ja, also einer schreibt hier, dass er nichts hört. Also wenn ihr so lieb wäret, mir kurz zu melden im Chat, ob ihr mich hört. Hört ihr mich? Ah, Ton ist da. Okay, alles klar. Nee.
Ansonsten, wir können das mit KI auch nachsynchronisieren. Gar kein Problem.
Ja, also ich muss auch gleich dazu sagen, nur als Info, ich streame zum ersten Mal live über ein Tool, dass ich öfters nutze, aber nicht für live zu streamen. Das heißt, es ist eine kleine Premiere und von daher bin ich nicht ganz so sicher. Aber es scheint so zu sein, dass es nur jetzt einen betrifft. Also James, schau mal, dass du da an deinen Einstellungen was vielleicht veränderst, weil bei den anderen funktioniert es. Ja, vielen Dank. Ich habe auch eine Umfrage gemacht unter den Zuschauern. Also ihr könnt auch gerne mal, wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, das scheint ja zu funktionieren, eine Umfrage noch beantworten, weil gleich beende ich die nämlich. Und die Frage war, wer ist im Moment investiert? Und meine Anschlussfrage kommt danach: Wie seid ihr investiert? Ne? Aber jetzt schauen wir uns echt mal an, wie es aussieht. Umfrage beende ich in 3, 2, 1, 0. Und das siehst du jetzt nicht, Erla, ne?
Nee.
Ah, jetzt haben wir sogar tatsächlich 50-50, ne? 50% jeweils ja und nein, ne?
Also investiert halb, in halb, Bitcoin halb. Und die anderen nicht.
50% sind investiert, 50% sind nicht investiert. Gibt ja nur ja oder nein, ne? Und da haben wir jetzt von den Zuschauerzahlen her genau 16 haben mitgestimmt, also praktisch halbe halbe. Ja. So, Bild ist sehr unscharf, schreibt jetzt einer. Okay, das ist auch eine gute Info. Ich habe nämlich noch ein zweites Experiment am Laufen, das könnte ich aber abbrechen. Und zwar streame ich zum ersten Mal zeitgleich auf zwei Plattformen. Das andere wäre bei Twitch. Einfach auch als Experiment. Aber wenn die Qualität leidet, breche ich das direkt ab, weil YouTube geht vor. Ne? Das ist ganz klar. So, wie habt ihr denn da investiert? Also die 50% ja, also die 8 Leute, die jetzt hier auf ja geklickt haben, wie habt ihr denn da investiert? Würde mich mal sehr interessieren. Also klassisch über so ein Wallet. Also vielleicht die Bison-App oder was gibt's noch?
Coinbase,
Binance, genau. 10X oder nee, wie heißt das? Die, wo pleite ging, die Plattform, die große. War das 10X oder die in den USA?
Mount Gox oder?
Nee, ist egal.
Schon länger her.
Das wäre auch schlecht, wenn ihr da investiert hättet. Ah, okay, jetzt schreibt das nur das Bild von dir, Ella, wäre etwas unscharf. Meins wäre offenbar dann soweit gut.
Ja, es ist ein bisschen grisselig aufgrund der Helligkeit. Kann es jetzt leider nicht verändern.
Okay, jetzt schreibt der Hubert Staller, schreibt, haben die neuen ETFs auch einen Auslieferungsanspruch, wie zum Beispiel bei EUVAX 2? Glaube ich nicht. Ihr habt ja auch keinen Auslieferungsanspruch an einen klassischen Aktien-ETF, aber vielleicht weiß Ella da mehr. Es ist jedenfalls so, dass halt die tatsächlich physisch im Besitz von dem Fonds dann sind, ne? Bei den Spot-ETFs.
Ja. Was die Auslieferung angeht, kann ich auch nichts dazu sagen. Ich weiß nur, die Inhaber des ETFs haben nur das ETF und nicht die Keys zu den jeweils hinterlegten Bitcoins. Das ist ein Riesenunterschied, ne? Also wenn du fragst, wie die Leute investiert sind, ne? Habe ich meine eigenen Keys? Habe ich sie auf einer Plattform, wo ich mittelbar irgendwie noch drankomme und die Verfügungsgewalt FTX. Habe oder eben nur als ETF. Umgekehrt habe ich dann die Sicherheit oder die Seriosität von einem großen Vermögensverwalter, der Verwalter, genau. Der dahinter steht.
Also es ist Sondervermögen, ne? So wie der klassische Aktien-ETF eben auch. Und das macht es eben werthaltiger für vor allen Dingen institutionelle Investoren, ne? Die dann ja auch mal vielleicht eine Beimischung von 5% ihres Vermögens dann in Krypto vielleicht investieren. Und das sind dann eben ganz andere Zahlen, als man dann bisher vielleicht beim Bitcoin so hatte, ne? Also was so die Kapitalisierung angeht. Ich habe vorhin nochmal geguckt, er steht ja kurz vor 1 Milliarde, was Marktkapitalisierung angeht. Ne? Also 900 Millionen.
Du meinst Millionen. Billion, eine Billion.
900 Milliarden steht ja. Okay, vor 1 Billion steht da, genau. Sorry. Diese Zahlen, ne? Diese verdammten großen Zahlen, also 900 Milliarden, also er steht kurz vor 1 Billion und das wäre wahrscheinlich dann mittelfristig dann eher zu erreichen in der nächsten Zeit, wie jetzt vielleicht ohne diese Zulassung.
Ja, in der Tat, aber die großen Vermögensverwalter haben nochmal in der Größenordnung größer Asset Under Management, ne? Da reden wir von 10 bis 15 Billionen.
Ja klar, deswegen sage ich ja, ne? Wird also die Kapitalisierung der größten Kryptowährung überhaupt, dann in kürzester Zeit hochschnellen.
Was interessant ist vielleicht bei den ETFs, also wenn sie zugelassen werden, wir haben jetzt gesehen, bei den Anträgen bei der SEC haben die Vermögensverwalter auch ungefähr die Gebührensituation dargestellt und man sieht, dass tatsächlich die sich gegenseitig unterbieten in der Höhe der Gebühren. Wir reden da von 0,25%, 0,24%.
Schauen wir gerne mal rein jetzt.
Bis hin zu 0% Gebühren für ein halbes Jahr oder bis halt 1 Milliarde US-Dollar Asset Under Management dann ausgegeben wurde. Das sind so die Modelle.
Da schauen wir gleich mal rein. Nochmal kurz zum Chat. Also der Obi Fritz hat mir geholfen. FTX hieß die Börse, wo ich es gerade eben sagen wollte. Ne? Also hoffe ich, hat keiner bei FTX, aber das war jetzt, glaube ich, eher im amerikanischen Raum. Die ging ja pleite. Der Bitcoin hat das eigentlich relativ gut weggesteckt. Ne? Das war ja eine sehr große Kryptobörse.
Ja.
Ich habe ja erwartet, dass da noch weitere jetzt folgen, aber bisher war es dann eher ruhig. Und der Chris schreibt, er investiert über Cold Wallet, also ganz vorbildlich eben, ne? Aber doch dann für ihn etwas aufwendiger. Und Bison. Also Bison hatte ich auch, kleinen Restbestand. Also ich hatte da so ungefähr 250 Euro in Bitcoin, war sehr lange Zeit im Minus. Muss sagen, hab da jetzt heute auch alles verkauft, ne? Also die ganzen 250 Euro, ja, habe ich auf den Markt geworfen.
Und der Kurs ist dann eingebrochen, okay.
Er hat gar nicht gezuckt, hat er. Ja. Aber ich will ja reinvestieren, aber nicht mehr über die Bison-App. Ne? Also ich will dann auch lieber über so ein Wertpapier, wo ins Depot wandert. Also so kleiner Bestand, so im Sinne von FOMO, ja. Also hab da auch Angst, ne? Fear of missing out heißt das ja. Mhm. Wenn es jetzt doch durch die Decke schießt, ne, ist man dann doch ganz gern dabei. Ja, und der Frank schreibt noch, er schreibt, kann klassisch über Coinbase auf einem Hardware-Wallet verwahren oder so. Ne? Kann klassisch über Coinbase und auf einem Hardware-Wallet verwahren, der Frank, okay. Aber wie gesagt, das kann eben nicht unbedingt jeder. Ich würde mal jetzt die kleine Präsentation starten, aber ihr könnt auch gerne, wenn ihr Fragen habt, die jetzt im Chat schreiben. Und ich starte jetzt mal die Präsentation, wo noch ein paar Informationen drin zu sehen sind. So, klick, klick, Screen, Fenster, die können wir schon mal starten. So, und die müsstet ihr jetzt sehen, also unser Thumbnail-Bild erstmal. Da sehen wir dich an deiner großen Tafel. Ne? Du bist ja auch jemand, der lehrt, ja, der beibringt. Und deswegen fällt es ja nicht schwer, an einer Tafel Dinge aufzuschreiben, die auch sehr kompliziert aussehen.
Genau.
Was hast du denn da für uns ausgerechnet?
Das an dem Thumbnail ist jetzt die berühmte Bitcoin-Halving-Formel, also die Halbierungsformel. Für die, die es nicht wissen, es ist ja so, bei jedem Block, der gemeint wird, kriegt derjenige, der den Block gefunden hat, also ausgerechnet hat, eine Block-Reward, also eine Belohnung dafür, dass er das mathematische Rätsel geschafft hat. Und alle 4 Jahre, beziehungsweise alle 210.000 Blöcke und alle 10 Minuten gibt es einen neuen Block, wird dieser Block-Reward halbiert. Ne? Das ist so dieses deflationäre Momentum, das Bitcoin innewohnt, dass das Angebot, das neu auf den Markt kommt, halt regelmäßig verknappt. Aktuell sind wir bei 6,25 Bitcoin pro Block und das reduziert, also halbiert sich jetzt beim nächsten Mal auf 3,125 Bitcoin. Und die Argumentation oder der Wunschgedanke ist, dass bei der Verknappung des Angebotes der Preis steigen muss, so die Vorstellung, die Wunschvorstellung, um die Unkosten oder den Gewinn stabil zu halten, weil die Unkosten mit dem Strompreis ja auch hochskalieren.
Ja, also das ist ja der zweite Faktor, den wir in diesem Jahr haben. Also wir haben jetzt zum einen die mögliche Zulassung, die wahrscheinlich kommt, also mit dem Bitcoin-ETF. Und der zweite Faktor dieses Jahr ist halt dieser Halving-Termin. Ne? Und was du jetzt erklärt hast, bedeutet, so wie ich es verstehe, diejenigen, also die wenigen, die wirklich diese Kryptowährung halt meinen, ja, die werden ja belohnt. Und diese Belohnung, die sinkt jetzt ab dem Zeitpunkt. Ne? Genau. Und das heißt, für die wird es sich nur noch weiterhin lohnen zu meinen, wenn jetzt halt der Preis steigt. So,
exakt.
Das ist halt dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie. Ne? Also es muss jetzt steigen, sonst machen wir halt nichts mehr. Ne? So in dem Sinne. Dass das funktioniert, ist eigentlich auch erstaunlich. Ne?
Ja, der Preis steigen oder man muss mitbedenken, die Stromkosten skalieren mit der sogenannten Difficulty, also die Schwierigkeit oder der Schwierigkeitsgrad. Und das Bitcoin-Protokoll ist so programmiert, dass je nachdem, wie viele Miner zur Verfügung stehen, also so viel wie Rechenpower da ist, wird auch dann erfordert, um den Block zu finden. Wenn man jetzt beispielsweise, was China ja schon oft gemacht hat, gesagt, okay, Mining wird jetzt verboten und da brechen dann einige Miner weg, ist das gar nicht schlimm, weil der Schwierigkeitsgrad dann entsprechend nach unten skaliert. Aktuell, auch dem Hype geschuldet, sind wir bei einem All-Time-High von der Hash-Rate. Ne? Also, glaube ich, ungefähr 562 Exahash pro Minute. Das ist schon sehr intensiv, sehr, sehr kostenintensiv und deshalb wollen die Miner das Geld auch wieder reinholen über den Block-Reward. Ja.
Die armen Miner, ne? Dass ja, die ja bloß ihren Schnitt machen. Ne? Das
genau.
Ist uns schon wichtig.
Absolut.
Jetzt habe ich hier vom Hubert was stehen. Was ist denn aus ihrer Sicht das Ganze über ein Wertpapier zu machen, als zum Beispiel bei Bison eigene Kryptos zu kaufen, ist die Frage so zu verstehen, was besser ist, jetzt Wertpapier oder bei Bison. Also bei Bison ist es ja auch so, dass die das irgendwie physisch dann, oder was heißt physisch, die kaufen das dann schon irgendwo auch ein, ne, diese jeweilige Kryptowährung und das heißt, dieser Bestand ist dann schon irgendwie abgesichert, aber man hat halt nicht den eigenen Besitz an dieser Kryptowährung, sondern sie liegt halt eigentlich bei dem Verwahrer, also bei bei Bison, und da gibt es ja eine GmbH, die dahinter steht, und die verwahren das für einen. Ich kann es also nicht in mein Depot reinlegen. Und alternativ gibt es halt hier in Deutschland dann eben diese entsprechenden ETCs oder ETNs, je nachdem, also Exchange Traded Note oder Notes, Exchange ja. Notes, ja, oder mhm. Exchange Traded Commodity ist es ja nicht unbedingt. Aber in jedem Fall ist das eigentlich ein Zertifikat. Ne? Also das heißt, man leiht eigentlich nur jemandem Geld und hofft halt dann drauf, dass man es nochmal zurückbekommt. Aber kein Sondervermögen und auch keine Einlagensicherung. Ne? Das heißt, da muss man schon gucken, wem gebe ich eigentlich mein Geld.
Ja. Also das Interessanteste finde ich tatsächlich jetzt, also aus amerikanischer Sicht, also für Deutsche und Europäer, über all das, was wir reden, hat für uns gar keine Bedeutung, weil die ETFs ja nur zugelassen ja. sind nach dem amerikanischen Recht,
genau.
weil in Deutschland ist es eh nicht denkbar, weil ein ETF, also ein Fund, per se nach unseren Regularien gar nicht aus nur einem Teil bestehen kann.
Richtig, also, ja, gut, dass du sagst, also so oder so würden wir keinen ETF kaufen können, ja, es wäre einfach nur die Idee, ja. es fließt jetzt mehr Geld, ja. oder es wird jetzt mehr Nachfrage geschaffen mhm. nach Bitcoins in dem Fall jetzt.
Vielleicht nochmal zu dem Aspekt, was jetzt passiert. Also ich will mich nicht versteifen, dass morgen die Zulassung kommt, ne, wie der Hype das vorsagt. Aber mittelfristig gehe ich schwer davon aus, dass die ETF-Zulassung kommen wird, weil mhm. wir spüren einfach, es ist der Bedarf bei den Anlegern so groß, dass das klassische Finanzsystem einfach ein Instrument anbieten muss, um die Leute partizipieren zu lassen. Weil wir haben jetzt gemerkt, nach vielen, vielen Jahren Bitcoin, diese Eigenverantwortung ist nicht das, was die Menschen haben wollen. Das ist für Nerds wie mich mit einem Cold Wallet, mit was weiß ich, mit Coinbase und alles hin und her, ist das gut und schön. Aber der normale Anleger oder Family Offices, Pensionsfonds, große Vermögensverwalter, die geben sich gar nicht mit so einem komischen Zeug ab. Die müssen das per ETF haben. Auch, sag ich mal, einfach als Zusatzasset, weil umgekehrt, und das haben wir sogar schon 2020 in einem Video angesprochen, bei den Bitcoin-Jahren, bei den Sommerjahren, wo die Performance richtig outperformt, müssen sich die Vermögensverwalter immer die Frage stellen lassen für den Anlegern, wieso habt ihr nicht an Bitcoin partizipiert, Mensch? Ne? Warum mhm. wart ihr nicht dabei?
Richtig.
Damals ja. war es noch zu unseriös, zu schmuddelig. Die Regulatorien, die Regularien waren noch viel zu ungeklärt. Aber mittlerweile hat die US-Börsenaufsicht Bitcoin schon seit vielen Jahren jetzt im Auge.
Ja.
Die Risikoabschätzungen sind besser geworden. Wir haben mit Coinbase einen soliden Player. Die Unstimmigkeiten bei Binance, ne, das ist bisher außerhalb vom US-Raum, da gab es ja auch Probleme im letzten Jahr, hat man auch jetzt ein bisschen hinbekommen. Also ist die Börsenaufsicht oder das klassische Finanzsystem und deren Aufseher so souverän, dass die sagen können, okay, wir sind jetzt bereit, Bitcoin einzuhegen, weil auch das ist ein Momentum. Ne? Mit dem Bitcoin-ETF haben wir nicht nur Eitel Sonnenschein, etwas, was den Bitcoin per se pusht, was die Anleger wollen. Es hat ja auch negative Implikationen auf die eigentliche Idee hinter Bitcoin. Ne? Das muss man auch bedenken.
Mhm. Ja, also ein Grund ist aber auch, dass die Finanzwelt auch sieht, dass da viel Geld zu verdienen ist damit. Ne? Dass die jetzt einfach auch mal jetzt glauben, hier kann man nochmal richtig einen Reibach machen jetzt. Und also BlackRock hat das auf jeden Fall im Blick. Ich glaube nicht, dass die so überzeugt sind von Bitcoin als solches, aber einfach sehen, dass man da ganz viel Geld verdienen kann damit.
Geld verdienen und es kontrollieren im Endeffekt.
Ja.
Das ist ja auch ein Angriff ja. auf Bitcoin, muss man auch sagen. Das ist.
Da wollen wir ja auch noch drauf ja, eingehen ja. am Schluss. Ne? Also auf jeden Fall ist das eine. Ist das nicht der Kerngedanke gewesen mhm. von Bitcoin, ne? Wie mhm. er mal irgendwann überlegt worden ist. Jetzt hat der Hubert auch nochmal kurz gesagt, dass ich die Frage richtig verstanden habe, was jetzt besser ist. Also am Ende ist es hier in Deutschland, würde ich sagen, bei Bison zu investieren vollkommen okay. Ja, man muss halt schon ein bisschen mehr Vertrauen halt haben, aber was muss man bei beispielsweise ETC Group, wo ich auch jetzt als Emittent noch für absolut gut halte, ja, ein bisschen Vertrauen gehört in beiden Fällen dazu, dass da eben nichts passiert. Ne? Aber beide, also Bison sowie die ETC Group sagen ja, sie sichern das Ganze ab, indem sie halt das diese Kryptowährung selbst halten. Das Ganze ist also nicht nur ein Versprechen, sondern halt eben irgendwo gesichert. Das ist in beiden Fällen irgendwo gleich. Mir ist es halt lieber, wenn es im Depot drin ist, da kann ich auch schneller reagieren. Und der Obi-Fritz schreibt jetzt, solange die Bitcoin-Miner völlig sinnfreie Berechnungen mit unglaublichen Energie- und Ressourcenaufwand anstellen müssen, tue ich mich da schwer zu investieren. Ne? Wenn man sich die Frage stellt, ja, ist das überhaupt was ich sinnvoll finde, dann kann man natürlich darüber nachdenken, ob diese Mining-Anlagen mit keine Ahnung wie viel Millionen Equipment und Rechner da rumstehen, die ja nichts Produktives machen, wirklich sinnfreie Berechnungen durchführen, um irgendwelche neuen Coins zu minen. ist ja eigentlich eine Verschwendung von Material, könnte man auch sagen.
Ja, okay, deine das Antwort. Argument wird ja immer vorgebracht, dass Bitcoin eine richtige Umweltsau ist. Kennt man alles, diese Argumente. Man muss nur umgekehrt sagen, das ist der Preis, der notwendig ist, um ein globales, dezentrales, unabhängiges Netzwerk abzusichern. Klar, wenn man dann global guckt, ich habe Ihnen gesagt, die Hashrate ist so hoch, dass man mittlerweile sagen kann, gut, da scheiden sich die Geister, 0,4% des gesamten globalen Stromverbrauchs braucht das gesamte Bitcoin-Netzwerk. Mensch, wie viel? Aber andere sagen dann, 8% des globalen Stromverbrauchs geht allein drauf für die amerikanischen Klimaanlagen. Okay, ist auch nicht so optimal. Visa zu betreiben braucht auch einiges an Strom. Das Internet braucht Strom. Amazon Web Service braucht Strom. Da bin ich wirklich so ein alter Liberaler, der ich eigentlich nicht bin, aber das regelt der Markt, weil Strom kostet Geld und die Miner gehen ja von alleine dorthin, wo es günstigen Strom gibt. Ein Argument, das auch vorgetragen wird, und da ist ein bisschen was dran, ne? Es gibt ja immer die Bitcoin-Maximalisten, die glorifizieren das, dass praktisch die Bitcoin-Miner die Lösung für die globale Energiekrise sind. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber stellt euch vor, es gibt ja Regionen, wo es auch erneuerbare Energie gibt, die dann zu Überschüssen führen, die man lokal gar nicht verbrauchen kann. Und da kann eine Bitcoin-Farm in einer Sekunde angeschaltet werden und auch wieder abgeschaltet werden. Und insofern ist es dann doch eine sinnvolle Nutzung von ansonsten verschwendetem Strom. Nicht nur verschwenden, weil man kann Strom eigentlich nicht verschwenden, sondern wenn man zu viel Strom im Netz hat, muss man es irgendwie ja wegregulieren, also woanders verbrauchen. Also das ist ein Argument, aber in der Medienlandschaft merken wir, das nimmt jetzt ab. Die letzten zwei Jahre war das immer das Argument, weil man will ja auch Bitcoin dann schlecht reden. Es gibt ja auch immer Interessen. Jetzt ist das gar kein Thema mehr, ne? Dass die Energieverschwendung.
Ja, es wurde ja auch immer wieder durchgekaut. Ne? Die einen sehen so, die anderen sehen es dann wiederum so. Man kann es relativieren, absolut. Ne? Ich glaube auch die Beleuchtung von den Weihnachtsbäumen oder so kostet mehr Strom wie das gesamte Bitcoin-Netzwerk. Ne? Das muss man relativieren. Dann wiederum sieht man ein ganzes Land, das vielleicht weniger Strom verbraucht wie der Bitcoin. Also das, wie man es eben nimmt, ne? So oder so wirkt es dann viel oder wenig. Ja. Aber klar, der Effizienzgedanke, man produziert den Strom als Miner ja da oder so, wie es am günstigsten ist. Und das sind ja dann meist auch regenerative Formen, ne, der Energiegewinnung, die dann eben am effizientesten rein kapitalistisch gedacht für den Miner ist in dem Moment.
Ja.
Also man kann es dann auch wieder rumdrehen, das Argument. Von daher, das kann man sicherlich diskutieren. Eine ganz kleine Unterbrechung an der Stelle. Es geht sofort weiter. Ich will mich nur kurz bedanken, dass du den Podcast hörst und würde mich sehr freuen, wenn du den mal bewerten würdest bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer du den hörst und vielleicht auch eine kleine Bewertung schreiben würdest. Die würde ich auch ganz bestimmt demnächst im Podcast mal vorlesen. Außerdem kannst du mir gerne auf YouTube folgen. Da habe ich ja auch einen Kanal mit relativ regelmäßigen Inhalten und ich bin auch relativ aktiv bei Instagram. Auch da kannst du mir gerne folgen. Ich würde mich freuen. Und jetzt geht's zurück in die Folge. Hier schreibt der Red Martin, schreibt hier noch was. Und zwar, von Bison kann man die Coins auf sein Wallet ziehen, wenn man will. Ist kostenfrei, keine Transaktionskosten. Oder hatte ich dich falsch verstanden? Also das kann durchaus sein. Hatte ich auch mal probiert. Du kannst dich erinnern.
Ja.
Ich wollte doch mal Ethereum auf ein Wallet übertragen von mir. Und dieses Wallet konnte aber diese Ethereum nicht verarbeiten, ne? Und dann waren sie halt weg, die Ethereum.
Ja, genau, das hat mich damals auch geärgert. So, wir hatten das ja gemeinsam experimentiert und zwar, ich will jetzt kein Urteil erlauben, wie die Bison-App heute funktioniert, aber damals warst du ein Early Adopter, wird man so sagen. Und genau das wurde probiert, ETH aus der Bison Wallet App auf eine eigene Wallet zu transferieren, aber die wurde dann abgelehnt in der Ziel-Wallet, weil Bison App das per Smart Contract überwiesen hatte, genau, auf sowas. Die Zieladresse und die Zieladresse wollte eine Peer-to-Peer-Überweisung nur akzeptieren. Und diese ETH hängen bis heute im Nirvana. Die sind dann verschollen tatsächlich. Ne?
Also ich könnte mittlerweile Millionär sein, ne? Aber Pech gehabt.
Ja. Ich glaube, so viel waren es jetzt nicht, aber fast.
aber so schnell kann man Geld vernichten, ne? Kann man Werte vernichten. Kein Mensch kann dir da nochmal helfen dann in dem Moment. Okay, Domi schreibt, mit Visa kann ich auch überall bezahlen, mit Bitcoin nicht. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein gutes Argument. Ne? Also hat sich als Zahlungssystem hat sich's noch nicht durchgesetzt. Kann einer sagen, was er will. Mhm. Oder kannst mir auch gerne widersprechen, aber ich kann mit Bitcoin tatsächlich fast nirgendwo bezahlen.
Ja, es soll ja gar kein Zahlungssystem sein. Es soll ja das Backend eines Zahlungssystems sein.
Ja, okay, gut, dann eben so, ja. Obi Fritz schreibt, gibt es wirklich solche Farmen, die je nach Stromverfügbarkeit an- und abschalten?
Ja, definitiv, ja.
Gibt's, okay.
Ja, gerade in, sag ich mal, Wüstenregionen in der Nähe von Wasserkraftwerken, Wind und so weiter, weil da haben wir ja gerade eine wechselhafte Stromeintrag, ne?
So, ich habe hier einen Zeitungsausschnitt, das war Euro am Sonntag, die schreiben halt hier, wenn das jetzt zugelassen wird, also morgen, ja, wir haben ja die Information ganz brandheiß bekommen, wird wahrscheinlich so kommen, dann könnte die größte Krypto-Rallye aller Zeiten folgen, ja. Und die schreiben auch so, in den USA stehen 14,4 Billionen, ja, also wir haben ja vorhin gesagt, der Bitcoin im Gesamten hat noch keine Marktkapitalisierung von einer Billion.
Knapp drunter, ja.
So. Knapp drunter. Und es stehen 14,4 Billionen Dollar für Anlagen zur Verfügung, also auch für Aktien natürlich. Weil ja viele eben auch im Moment Geld auch parken, ne, oder auch auf einem ganz gut verzinsten Geldmarktkonto oder Geldmarktfonds stehen haben. Also da ist viel Cash da. Die Frage ist halt, wo fließt das Cash hin? Ja, in welchen Hafen? Und da wäre eben jetzt vielleicht der Bitcoin eben ein neuer Hafen. Fließt nur ein Bruchteil in Bitcoin-ETFs, kann das einen gewaltigen Kursschub nach sich ziehen, ne, schreiben die da. Beim Bitcoin kommt eben noch im April das sogenannte Halving dazu, eine im Algorithmus programmierte künstliche Verknappung. Ne? Aber jetzt wieder das Ganze etwas vielleicht runter kühlen, das wissen wir ja alles schon. Da ist ja alles schon vielleicht im Preis drin.
Ja, also mit Rallye, ja, wir sind ja jetzt schon in einer Rallye. Ne? Wir sind gerade in einem bullischen Bereich. Und was da immer prognostiziert wird, klar, das kennen wir auch, das soll dann den Markt treiben im Endeffekt von den Leuten, die ein Interesse dran haben. Es wird alles nur halb so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich gehe davon aus, dass das Halving selber, das ungefähr am 22. oder am 23. April stattfinden wird. Man weiß es nie ganz genau, weil die Blockzeiten nicht exakt 10 Minuten sind, sondern je nach Rechenleistung, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Oftmals ist es, dass in dem Moment des Halvings gar nichts passiert. Erst wenn man dann auf dem Chart rauszoomt, also dann mal ein halbes Jahr passieren lässt und dann kann man gucken, wie war es ein halbes Jahr vorher, wie war es ein halbes Jahr nachher. Natürlich werden die Bitcoiner nicht müde zu sagen, beim ersten Halving kam die Rallye, beim zweiten Halving, das beim dritten,
war immer so, ne?
Also kommt es beim vierten auch. Aber wir sind ja in einer ganz anderen Dimension, also nominell im Preis und auch in der Adaption. Bei dem ersten Halving dann 2012, ne? Okay, von 4 Dollar auf 12 Dollar, mein Gott, ne, das sind alles Mechanismen, die man zwar sich vorstellen kann, aber das mathematisch abzuleiten, daherzuleiten, das halte ich für ziemlich unseriös, gerade mit Blick auf die jetzige Anlegersituation, also wer da alles mit dabei ist. Ja.
Genau, da hast du recht. Ja, ja, aber bisher war es halt doch immer so, dass es ja im Nachhinein doch positiv ausgewirkt hat, ne? Das Halving. Also man
rückwirkend geht immer fester davon aus. Kann man das so sagen, ja? Ich sag mal so. So wie es jetzt aktuell aussieht, und ich habe mich ja in den vergangenen Videos mit dir auch immer zu Prognosen hinreißen lassen, du erinnerst dich,
ja,
ne? 2021 in unserem Weihnachtstalk hatte ich ja für 2022 kompletten Kryptowinter, ich will jetzt nicht sagen vorhergesagt, aber mir eingebildet.
Ist abrufbar, hat er wirklich gesagt.
Das kam ja dann auch ungefähr so. Dann hattest du mich gefragt, wie es für 2023 aussehen wird, habe ich gesagt, da holen wir auf jeden Fall die 100.000. Gewiss auch mit einem zwinkernden Auge, aber ich bin jemand, der in diesen Jahresepochen denkt. Also ihr kennt alle die auf YouTube, die dann sagen, ah ja, wenn wir jetzt hier dieses Dreieck, ne, und hier das Retracement und wenn hier diese Linie durchbrochen wird und hoch und runter, da passiert das und jenes, ist ja alles Quatsch, ne? Das ist völliger Käse, aber was auch Käse eigentlich ist, aber was ich immer versuche, so den Markt auf Jahresebene zu betrachten. Und da würde ich sagen, okay, wir haben ein Halving-Jahr. Ne? Auch wenn an dem Punkt nichts passiert, also außer eine Volatilität, die man immer rein interpretieren kann, je nachdem, wie man reinzoomt, wird nicht viel passieren. Aber das mit den ETFs, dem würde ich mehr Bedeutung beimessen, dass da auf jeden Fall mindestens langfristig eine Stabilisierung oder langfristig noch ein Anstieg kommen wird. Weil, sind wir ehrlich, die ganzen Riesenvermögensverwalter, die haben ein bisschen Ahnung von Geld, ne? Und wenn die jetzt so ein Bohai drum machen und das Geld steht parat, ne? Also von den Anlegern und auch von den Vermögens. Da steht und fällt natürlich auch immer mit der Zinsentwicklung, ne, ob das Geld nochmal lockerer sitzt und dann will das aber hingesteckt werden, ja.
Jetzt mal Butter bei die Fisch. Jetzt haben wir 42.000. Wo steht der Bitcoin am Jahresende, lieber Dr. Alain Knorr?
100.000. Okay. Damit der Blocktrainer endlich mal sich die Haare abschneiden kann.
Ja, das sieht wirklich schon schlimm aus.
Genau.
Ne? Also muss man wirklich sagen.
Deshalb.
Genau, der Obi Fritz schreibt hier noch, könnte es bei uns auch kaufbare Bitcoin-ETF geben? Ne? Gegebenenfalls wann? Gibt es da schon Anträge? Glaube ich jetzt so nicht, dass das bei uns zugelassen wird. Also es gibt ja auch kein Gold-ETF. Ne? Es gibt ja schon viele Jahre den Spider Gold ETF Trust, der größte Goldfonds, den es gibt. Den darf man in Deutschland gar nicht kaufen, ne? Weil ist halt nur in den USA zugelassen. Und da hat man ja auch nie gesagt, komm, das wird auch zugelassen bei uns. Also die Nachfrage wäre da definitiv, ja, und gibt's bis heute aber nicht. Also ich glaube, das wird schwierig bei uns werden, ne?
Ich habe keine Ahnung. Ich betrachte tatsächlich nur die amerikanischen Märkte und Dinge, was in Europa passiert, ist mir viel zu kompliziert. Also auch von den Regularien und ja.
Aber ja. Du bist trotzdem eher konservativ, ne? Weil die Casey Wood von ARK, in ARK ETF, die hat bis 2030 einen Anstieg auf 1,5 Billionen Dollar, hält die für möglich. Gut, möglich ist ja alles, ja, aber ja, das ist dann schon, in ihrem Basisszenario sind es immerhin noch 650.000 Dollar. Also bist schon eher konservativ unterwegs mit deiner Schätzung jetzt.
Ja, ich bin in der Tat konservativ, auch eben, ich bin ja kein Anlageberater, wir müssen immer den Disclaimer noch anbringen, ne? Ich mache das rein aus akademischer, physikalischer Sicht. Und deshalb mit Zwinker-Smiley, ich weiß es im Endeffekt nicht.
Absolut.
Aber ich gehe davon aus, dass wir das Alltime, das bisherige Alltime-High vom November 2021, na, mit ungefähr 67.000 Dollar. Das wird noch einmal gerissen werden müssen, damit diese Bitcoin-Erzählung überhaupt aufgeht. Ne? Ansonsten, die Anleger.
Eine Erzählung ist das. Ein Märchen, ne? Aus tausend und einer Nacht, das
ja,
Ganze.
Ja, es ist eine Glaubenssache auch, ne? Wie bei anderen Firmen.
Okay.
Und langfristig könnte ich mir vorstellen, und jetzt schießt das nochmal einen Bogen, dass die Bitcoin-ETFs Bitcoin killen. Letztendlich, ne? Jetzt nicht in dem Jahr, aber langfristig. Weil für mich, wenn man es genau nimmt, ein Bitcoin-ETF ist ein Widerspruch in sich. Genauso wie ein Gold-ETF. Nämlich, wenn jemand überzeugt ist von dem Wert von Gold, ne? Dann kann er gleichzeitig davon überzeugt sein, von einem Goldzertifikat, das ein Stück Papier ist, das aber nur Papier ist. Ne? Mit einem Recht gegenüber irgendjemanden auf den Brocken Gold. Genauso ist es bei Bitcoin. Es konterkariert die eigentliche Idee und wir verlieren Dezentralisierung. Weil, und das ist ganz interessant, ich weiß nicht, war es FunEgg oder 21 Shares, die haben jetzt auch signalisiert, dass sie die Bitcoin Core Developer die nächsten Jahre finanziell unterstützen wollen. Ich will damit nicht insinuieren, dass man die korrumpieren will irgendwie, aber man hat schon Bestrebung, so ein bisschen die weitere Bitcoin-Entwicklung zu begleiten. Ne? Weil stellen wir uns vor, wenn jetzt irgendwann ganz viele Bitcoin eher unter der Flagge von Bitcoin-ETFs sind, dann haben wir eine massive Verschiebung der eigentlichen Dezentralität.
Genau. Ja, also das könnte der Anfang vom Ende sein für die Bitcoin-Erzählung, ja. Die ist dann irgendwann auserzählt.
Ja.
Ne? Weil die Wall Street hat ihn sich geholt, den Bitcoin, hat ihn sich zu eigen gemacht und vermarktet den jetzt halt in ihrem Finanzsystem.
Genau, weil.
Ja? Und die paar wenigen, die halt sehr ultramäßig unterwegs sind mit ihrem Code-Wallet, die profitieren ja auch ein bisschen mit, aber das ist ja nicht die eigentliche Idee vom Bitcoin. Ja, ne?
Weil das Bemerkenswerte an, ich sag mal so, ich bin erst recht spät in Bitcoin eingestiegen, also 2016, da gab es ja das ja schon 8 Jahre. Und ich habe ja sehr früh gemerkt, dass, viele staatliche Entitäten, Regulierungsbehörden und Zentralbanken schon sehr früh verstanden haben, das ist schon ein Angriff auf das Währungsmonopol, auf das staatliche Geldmonopol. Und man hat sehr früh mit Verboten, Regularien, Einschränkungen versucht zu hantieren, aber dann immer schnell festgestellt, diese Zensurresistenz, die Bitcoin innewohnt, die ist halt wirklich so, ne, in der Mathematik begründet. Und mit Gesetzen und mit erhobenem Zeigefinger kommt man den Bitcoinern nicht entgegen. Aber mit Geld lassen die sich dann doch eher korrumpieren. Ne? Also wenn, BlackRock dann auch dem einen oder anderen Bitcoin-Wahl sagt, jetzt gib mal deine Bitcoins, ne, über OTC, also große Bitcoin-Bestände kaufen wir jetzt nicht unbedingt über Coinbase, sondern über OTC, dass man dann auch nicht den Preis zu stark manipuliert. Das ist ja auch so eine Komponente. Ne? Also all das muss beobachtet werden. Und was jetzt, wie gesagt, morgen Volatilität, ne, will ich mich gar nicht festlegen, ist unseriös. Ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt eine Rallye morgen auslöst. Ne? Also kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, also glaube ich auch nicht. Wenn das nur einigermaßen so funktioniert von der Psychologie, wie es beim Aktienmarkt ist, dann wird das eher ernüchternd sein, auch wenn es eigentlich ein positives Ergebnis ist. Der Christoph schreibt übrigens, beim letzten Halving wäre nicht viel passiert. Kannst du das bestätigen oder ist das jetzt Wahrnehmungsunterschied
bei ihm? Auf den Punkt bezogen hat er vollkommen recht. Also wenn man dann auf den Chart guckt, das war dann ein Ereignis, wo man auch schon damals hingefiebert hat, oh, jetzt kommt jetzt das dritte Halving und da passiert nichts. Aber beim weiteren Rauszoomen sieht man dann, okay, der Verlauf. Man guckt dann immer 6 Monate vorm Halving, 6 Monate nach dem Halving und dann hat man halt einen Pfeil nach oben.
Also zoom ein bisschen raus, Christoph, dann siehst du es vielleicht auch das. Domi schreibt, die großen Vermögensverwalter können mit Bitcoin-ETFs mehr verdienen als mit Aktien-ETFs. Ist viel günstiger für den Anbieter, als tausende Aktien zu verwalten. Ja, muss ja nur den Bitcoin praktisch halten, ne? Dieser Bitcoin-ETF und nicht verschiedene Aktien.
Ja, in der Tat, für die ist das auch aus organisatorischer Sicht ein gutes Geschäft. Ne? BlackRock entlässt jetzt ja 3% der Mitarbeiter. Wenn man guckt, die Gebühren, die da fällig sind, die sind ja wirklich günstig, ne? Also 0,25%.
Gucken wir uns gleich mal an. Ja, also jetzt schreibt auch der Obi-Frister auch was sehr passendes dazu. Was passiert denn mit den Abstimmungen der Bitcoin-Community, wenn BlackRock einmal 20% von den Bitcoins halten sollten, was ja jetzt auch eine ähnliche Problematik ist, wie im Aktienbereich ja eben auch. Ne? Da ist ja auch BlackRock sehr mächtig aufgrund des Stimmrechts, das man da eben hat. Ne? Und das wäre ja jetzt hier beim Bitcoin ja auch so, dass die dann irgendwann sogar, keine Ahnung, kann man ja auch eingreifen, ne? In die ganze Programmierungsgeschichte mal entsprechend viel Anteil hält.
Ja, der Gedanke ist berechtigt, aber das ist jetzt weniger mit dem Anteil der Bitcoin, die jetzt ein Anleger hat oder ein Verwahrer, sondern das entscheiden ja, sage ich mal, die Nodes, ne? Also die Validierungspunkte. Wir haben ja einmal die Miner und die Bitcoin-Nodes, die Knotenpunkte, die das Netzwerk aufrechterhalten. Und die Knoten, die entscheiden, ja, dieser jetzt gemeinte Block, den akzeptieren wir mehrheitlich. Und wenn da eine Mehrheit geschaffen wird, wird dann der Block, also die Blockchain, weitergeschrieben. Und es gab in der Vergangenheit von Bitcoin immer auch schon diese sogenannten Forks, ne? Soft Forks, Hard Forks, wir hatten Hard Fork. Am 1. August 2017 war das Bitcoin
das
Cash.
Das heißt eine Veränderung.
Genau. Eine Veränderung. Das war zum Beispiel die einen Miner oder Knoten sagen, nee, wir wollen eigentlich die Blockgröße größer machen, ne? Ich will jetzt in die Details gehen. Und dann sagen die Ultra-Bitcoiner, nee, das geht gegen unsere Philosophie. Und die einen Miner machen, die einen Knoten machen das, oder die einen Miner machen das, und dann entsteht eine Gabel. Und da ist die Frage, wer folgt die Mehrheit dem einen Strang, der einen Philosophie oder der anderen? Und da hatten wir Bitcoin Cash und Bitcoin. Damals, wer vorher Bitcoin hatte, dann alles beides gleichzeitig. Und wir sehen, Bitcoin Cash steht jetzt bei $280, würde ich mal vermuten. Ne? Und Bitcoin selber bei $47,000. Ne? Also man kann mit so einer Abspaltung auch dann...
Aber das sind Dinge, die mich eher abschrecken. Ja. Ne? Also so irgendwelche Abspaltungen, weil irgendwie eine gewisse Gruppe irgendwas entscheidet. Also naja, gut, okay, aber das gehört irgendwie dazu, zu dem ganzen Konzept. Schauen wir uns vielleicht gerade mal schnell den Markt an, wie er sich bei uns im Moment darstellt. Das heißt, wie kann ich denn im Moment in Bitcoin investieren? Ne? Ich habe hier mal so eine Übersicht, das sind alles jetzt eben diese ETC, ja, oder eben CoinShare, Physical Bitcoin, das sind alles letztlich Schuldverschreibungen, Zertifikate, die den Wert entsprechend repräsentieren, abzüglich der Kosten, die hier stehen. Ne? Also wir sehen hier schon Kosten von, naja gut, immerhin hier nur 0,2% bei 21 Shares Bitcoin ETP, also Exchange Traded Product, das ist noch eine dritte Bezeichnung, aber am Ende ist es dann auch eben nur ein Zertifikat. Die Frage ist halt, verwahren die da auch noch Bestände jetzt so als Absicherung? Keine Ahnung, weiß ich nicht genau.
Beim ETP bei nicht zwingend, ähnlich wie bei Futures, ist es ja nicht zwingend, dass dann...
Es ist nur so ein Vertrauensvorsprung da in dem Moment. Also man sieht schon, das ist die aktuelle Möglichkeit, die eben nicht super günstig ist. Und das ist jetzt hier, Gruß an den Blocktrainer, das ist eine Tabelle, die er erstellt hat. und wo man eben sieht, das sind die Anbieter, die sich jetzt schon in Stellung bringen für den Bitcoin-ETF in den USA. Ne? Und da sind jetzt auch einige eben dabei.
Ja, das ist ein richtiger Preiskampf, ne? Wenn man sich das anguckt, wie hier die Gebührenstruktur ist. Ja,
0,25, ja, ja. 0,24,
weil, 0,25. Das ist so ein typischer Catching-Effekt, wenn du dann einen hast, ne? Und du wechselst dann mit deinem ETF nicht unbedingt, ne? Da kommt ein Sparplan hinterher und dann haben die permanente Zahlungsströme. Also wenn die da jetzt frühzeitig die auf ihre ETF draufziehen, bleiben die Anleger auch dort, ne?
Und BlackRock, das ist grundsätzlich so, ne? Dann wird sich alles irgendwie konzentrieren. Mhm. BlackRock wieder ganz vorne am Start, ganz klar, mit 0,3% und 0,2% im ersten Jahr, also ganz clever, ne? Erstmal das ganze Kapital anziehen, ne? Bis 5 Milliarden und dann gehen sie offenbar auf 0,3% hoch, ne? So verstehe ich das hier zumindest. Hier der Ticker hier bei VanEck, ne? HODL. Mhm. Also auch was für die Insider, ne? Also HODL heißt ja irgendwie, ne, Hold, ne? Und steht für also einfach kaufen und liegen halten, lassen.
Ja, also so, ich bin so ein typischer Hodler, der Hodler, über mehrere Jahre typischerweise. Also von bei den Alltime Highs, das ist für mich so sell the news, ne? Aber ich habe da auch, gut, darum geht's jetzt nicht, meine Anlagestrategie, aber man sollte schon feste Strategien haben und sich nicht emotional dem Markt hingeben. Und ich habe es eben angedeutet, Tagesereignisse, Wochen-, Monatsereignisse, das interessiert mich normalerweise gar nicht, sondern ich gucke da mal einmal im Quartal rein oder spätestens, wenn irgendwelche Arbeitskollegen, Freunde sagen, oh, was ist mit Bitcoin los, dann gucke ich mal selber rein, was so.
Also du wärst auch erfolgreicher Aktieninvestor, aber du willst ja einfach nicht in die Aktien investieren.
Nee, also das klassische Finanzsystem ist mir total suspekt. Ich verstehe diese Instrumente alle gar nicht, aber als Physiker verstehe ich besser, wie so ein Bitcoin-Protokoll funktioniert. Da fühle ich mich sicher und beheimatet und kann damit umgehen.
Okay. Das hier ist heute auf X, wurde mir als Nachricht da übermittelt, ne, und zwar von dem L Bitcoin Ambassador. Also wir sind halt vernetzt auf X und gab schon ab und zu mal den Dialog und er hat heute geschrieben, hast du dich im vergangenen Jahr mit Bitcoin auseinandergesetzt, was ja die Voraussetzung wäre. Wenn ich es getan hätte, wäre ich ja jetzt genauso wie er wahrscheinlich total fanatisch. So ist zumindest die Denke. Oder geht es weiterhin darum, mehr Fiat aus der ETF-Nummer herauszuholen? Also ich sehe es wirklich ganz klar als jemand, der das als Teil des Wirtschafts- oder des Finanzsystems sieht in Zukunft. Und das ist ja, glaube ich, diese feine Unterscheidung. Andere sehen ja eher so die Zukunft des gesamten, oder der Menschheit, kann man schon sagen. Die hängt praktisch am Bitcoin, ja, setzt sich der Bitcoin durch, dann leben wir jetzt in Zukunft hier im Paradies oder so ähnlich. Also ich ein bisschen übertrieben vielleicht jetzt, aber das ist ja die Sicht der Dinge für die Ultras. Ne?
Ja.
Also würdest du dich als Ultra bezeichnen irgendwo vielleicht oder gar nicht? Nee,
im Gegenteil, da bin ich zu rational, weil die Bitcoin-Maximalisten haben, wie du es gerade beschrieben hast, eine religiöse Überhöhung. Ne? Die sagen, das ist praktisch das wahre Geldsystem, wo man nur drauf gewartet hat. Aber für mich...
Ja, und es verbessert auch alles. Ja,
Bitcoin fixes this, ne? Das ist die Lösung für alles. Aber das ist nicht der Fall. Allein schon, ich war auch etwas euphorischer, als ich da als junger Mann damals anfing. Aber ich habe einfach gemerkt, die Leute wollen sich intellektuell auch gar nicht damit befassen, wie das funktioniert. Die wollen keine Eigenverantwortung. Also für die ist das totaler Quatsch. Die wollen einfach einen Rettungsschirm, einen Passwort-Vergessen-Knopf, eine Hotline. Oh, ich habe dies gemacht, habe meine ETH überwiesen. Mhm. Wo ist denn das jetzt? Wer kann mir weiterhelfen? Und das heißt, das Finanzsystem, so wie es ist jetzt auch nicht perfekt, also das klassische Finanzsystem, aber es spiegelt wieder, wie der Mensch oder die Menschen in Summe sind. Und wenn so ein paar Nerds wie ich dann Bitcoin betreiben, ist das gut und schön, die dann ihre eigene Keys haben. Aber was nutzt das schon, wenn jetzt dann die großen Vermögensverwalter das ganze Bitcoin-Netzwerk oder den Bitcoin-Gedanken korrumpieren im Endeffekt? Ne?
Und, ja, was ja jetzt passiert im Moment.
Und das wird auch kritisch, weil wir hatten auch damals schon in Gesprächen gesagt, ist Bitcoin vielleicht nur ein Schneeballsystem? Ne? Da hatte ich schon damals gesagt, nee, Schneeballsystem ist aus meiner Sicht etwas anderes und dafür sind auch viel zu viele seriöse Player damit drin. Ich glaube, jetzt sind das jetzt die ganzen großen Vermögensverwalter bekloppt geworden sind. Aber wenn die jetzt mit ihren ETFs drin sind und wir, sage ich mal, dann eine Marktkapitalisierung von irgendwann 5 Billionen Dollar hätten, ne? dann wird es schon irgendwann systemrelevant. Weil wir hatten auch damals schon bei den Bitcoin-Crashs, wir hatten All-Time-Highs, dann crasht's runter, dann heißt es in den Medien, gestern sind 300 Milliarden US-Dollar vernichtet worden. Das ist immer so ein Begriff, da ist gar nichts vernichtet worden, nur die einen haben es nicht mehr, ne, die Gutgläubigen, aber die eher, die früher dabei, die haben das Geld, die haben das als echtes Geld, ne, und können sich dann tolle Dinge dafür kaufen. Aber alles ist so immer schlimm.
Käufer und Verkäufer.
Nur wie gesagt, wenn wir dann bei einer Marktkapitalisierung sind, die in einer anderen Größenordnung ist, dann führt das zu Verwerfungen, wo dann man auch wieder reagieren muss, ja.
Ja. Naja, in jedem Fall wird das jetzt morgen jetzt wahrscheinlich schon eine große Veränderung sein für das gesamte, für die ganze Idee. Und wir können mal abwarten. Deine Prognose war ja, es wird sich jetzt zunächst erstmal nicht groß auswirken, aber dann bis zum Jahresende ja doch noch eine ordentliche Kurssteigerung Richtung 100.000. Aber ich sag's auch gerne nochmal, hier ist keine Empfehlung oder so. Das sind einfach nur Gedanken, die wir da jetzt äußern, und sollte ja natürlich jeder seine eigenen Gedanken dazu machen. Und es ist ja auch eine Glaubensgeschichte, ne? Genauso wie ich glaube, dass Gold auch noch in einem Jahr was wert ist, was ja auch keiner mir garantieren kann, muss man eben auch glauben, dass der Bitcoin dass der noch in 10 Jahren existiert überhaupt. Ne? Da würde ich jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber beim Gold schon. Ja. Aber das, wie gesagt, das ist nur eine Glaubensfrage.
Jetzt. Absolut.
Ne? Und Obi Fritz schreibt noch, normalerweise sinken noch die Gebühren bei wachsenden Fonds. Hast du natürlich auch recht, in jedem Fall dann, wenn es eine Konkurrenzsituation gibt, wenn man letztlich muss es ja nicht so sein, dass die Gebühren fallen. Ne? Also wenn man merkt, man bekommt ja trotzdem immer mehr Geld rein, muss ich die Gebühren nicht senken, obwohl ja die fixen Kosten irgendwo absolut gleich bleiben, während immer mehr Geld reinkommt, weil immer mehr Bestand da ist, dass man eigentlich gar nicht mehr braucht, für die Kosten zu decken. Ne? Aber das ist eigentlich eine Frage von Konkurrenz.
Ja, die Frage, ne? Deswegen wird sich Coinbase jetzt stellen müssen, weil da sind die Gebühren verhältnismäßig höher wie bei einem Bitcoin-ETF.
Ja, genau, richtig. Für die wird es auch problematisch dann, absolut. So, Mr. Frankie ist auch dabei, aber etwas zu spät. Mr. Frankie, nächstes Mal rechtzeitig hier erscheinen. Aber zum Glück ist ja unser Livestream auch nach unserem Livestream immer noch da und verfügbar. Und morgen früh wird es auch schon, also habe ich mir vorgenommen, auch schon der Podcast geben. Da kann auch jeder auf dem Weg dann, wenn er vielleicht auf dem Weg zur Arbeit ist oder so, sich schon mal direkt updaten, ne, was da so passiert. Ja. Obi Fritz, morgen wird der Handel mit Bitcoin in den USA verboten. Spekulation, was passiert dann? Das wäre auch cool, ne?
Der Handel.
Da hätten wir uns aber jetzt getäuscht.
Wenn der Handel mit Bitcoin verboten
wird. Das wäre eine Nummer.
Ja, ich denke mal, das wird eine leichte Kurskorrektur auslösen, aber keinen Crash zu Null.
Käme überraschend.
Keinen Crash zu Null also befördern, ne?
Ist ein guter Hinweis, weil das Überraschungspotenzial auf negativer Seite ja viel höher ist, wie das auf positiver Seite. Ne? Also jede davon abweichende, etwas negativere Äußerung, also so krass muss es jetzt nicht sein, aber wird eher sich auswirken wie was Positives.
Ja, ne? Das ist ja, was ich gesagt habe. Weil jetzt alle von der Zulassung am 10. Januar reden, könnte ich mir vorstellen, dass die SEC sagt, wir vertagen das für alle Anträge. Wir müssen da nochmal das verschieben in den März.
Oder wir sehen es doch problematischer als gedacht und bla bla bla. Ja. Der Horst schreibt, dann könnten die BlackRock Bitcoins ja auch abgespalten und wertlos gemacht werden. Ist das theoretisch möglich? Gut, da hätte jetzt keiner was davon und BlackRock hätte auch kein Interesse dran wahrscheinlich, aber könnte man die abspalten dann ab einer gewissen...
Nee, den Bitcoin selbst nicht, weil er ist ja nur der Schlüssel auf die Blockchain, ne? Auf die Adresse im Endeffekt. Das eine Aufspaltung kann nur das Netzwerk bewirken im Endeffekt. Ne? Bei einer Aufspaltung ist es so, dass wenn du jetzt tatsächlich den Key hast für dein Bitcoin und das Bitcoin-Netzwerk spaltet sich auf, dann hast du nämlich zwei Coins, den im alten Netzwerk und im neuen Netzwerk. Das war das Besondere damals bei Bitcoin Cash.
Bitcoin Cash wieder, genau. Übrigens sehe ich gerade, wir haben 38 Zuschauer, finde ich super, dass da jetzt so groß Interesse ist, ne? Finde ich echt klasse. Also schreibt auch gerne mal in den Chat rein oder abonniert auch meinen Kanal. Also, ne? Und wenn euch das gefällt, dann liked. Ja, das, ich bin ganz stolz auf mich, dass ich dran denke heute, dass ich das sag. Also, ne, like und abonnieren würde mich grundsätzlich freuen, bin ja regelmäßig hier on air. Und auch gerne immer wieder mal zu ganz aktuellen Ereignissen, so wie heute. Jetzt schreibt der Hubert noch, was würde denn passieren, wenn ein Vermögensverwalter mal seine Keys verliert, vergisst oder aus sonst einem Grund nicht drauf zugreifen kann? Ist dann das Sondervermögen wertlos? Das ist auch wieder eine gute Frage.
Ja, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie es im Detail geht, aber die SEC also diese Zulassung, also
die Börsenaufsicht.
Die Zulassung beinhaltet ja auch Risikoabschätzungen und Risikoparameter. Ne? Da müssen die Vermögensverwalter dann entsprechend das absichern, nominell oder finanziell auf anderer Seite. Natürlich sind die jetzt auch darauf bedacht, professionell eine Verwahrung von Krypto-Keys zu bewirken. Umgekehrt bietet das sollten eine Angriffsfläche für Computerhacker, Cyberkriminelle.
Genau.
Aber im Endeffekt müssen die ja dafür gerade stehen. Ne? Das wäre wie bei einer normalen Bank, wenn die Bar, wenn das Bargeld gestohlen wird, muss die Bank ja trotzdem mir mein Guthaben nochmal geben. Ne?
Ja, es sind völlig neue Fragen, die sich jetzt darstellen, ne? Aber man kann schon davon ausgehen, dass das wahrscheinlich dann die sicherste Art der Drittverwahrung ist, die es gibt. Ja. Ne? Also jetzt die Eigenverwahrung, ja gut, ob das die sicherste ist, ist die große Frage. Ne? Also wie, ob man das selbst besser hinbekommt, aber dann habe ich es zumindest nicht an einen Dritten weitergegeben. Wenn ich es tue und die großen institutionellen Family Offices, was auch immer, die werden, wenn sie investieren, über sowas investieren. Ne? Ziemlich sicher. Die werden nicht irgendwo ja, sich ein Stück Papier in den Tresor legen oder so. Die werden es dann auch irgendwie professionell verwahren lassen, dann von einem vollregulierten Spot-ETF.
Absolut, ja.
Gut, wenn noch Fragen sind, dann schreibt's gerne. Wir haben ja jetzt die Katze aus dem Sack gelassen. Ne? Morgen wird die Zulassung kommen. Bitcoin steigt bis 100.000 bis zum Jahresende. Was wollt ihr denn noch mehr von uns jetzt? Ne? Was soll man denn noch dazu sagen zu dem Thema? Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt's gerne rein. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, dass ihr live dabei wart. Ja, und wir würden uns dann in Kürze bestimmt mal wieder live treffen. Hab ja meistens sonntags meinen Livestream. Und ja, auch noch andere Videos in Planung. Demnächst kommt auch ein Test über Smart Broker Plus, wo wir uns genau angeschaut haben. Ja, in diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, lieber Ella, für die Zeit, für deine Expertise.
Gerne doch.
Und wir werden bestimmt wieder reden über das Thema, ja, in Kürze. Von daher, bleibt auch mir bitte gewogen.
In dem Sinne, auch von mir, tschüss.